Quality proteins aren't just for special occasions. With Omaha Steaks, you get mouth-watering proteins delivered right to your door, individually packaged and portioned, so a great dinner is just minutes away. From Taco Tuesday to a weekend feast, taste the Omaha Steaks difference. Start getting flavorful proteins delivered today. Visit omahasteaks.com and get $35 off with promo code AUDIO at checkout. That's omahasteaks.com, code AUDIO. Terms apply. See site for details.
Finding great candidates to hire can be like, well, trying to find a needle in a haystack. Sure, you can post your job to some job board, but then all you can do is hope the right person comes along. Which is why you should try ZipRecruiter for free at ZipRecruiter.com/zip. ZipRecruiter doesn't depend on candidates finding you. It finds them for you. Its powerful technology identifies people with the right experience and actively invites them to apply to your job. You get qualified candidates fast. So while other companies might deliver a lot of hay, ZipRecruiter finds you what you're looking for. The needle in the haystack.
See why 4 out of 5 employers who post a job on ZipRecruiter get a quality candidate within the first day. ZipRecruiter, the smartest way to hire. And right now, you can try ZipRecruiter for free. That's right, free, at ZipRecruiter.com/zip. That's ZipRecruiter.com/zip. ZipRecruiter.com/zip.
Jetzt lass mich doch mal auslesen. Der Literaturpodcast vom Hamburger Abendblatt und Literaturhaus Hamburg.
Hallo Antje.
Hallo Thomas.
Antje ist Antje Fleming. Sie wissen das, ihr wisst das. Thomas ist Thomas André. Das ist jetzt, lass mich doch mal auslesen. Heute besprechen wir einen Roman mit dem Titel Michaela Kohlhaas. Heike Geißler hat dieses Buch geschrieben. Bei Surkamp erschienen. Michaela Kohlhaas. Naja.
Weißt du was? Ich höre immer ein Lied in meinem Kopf von Element of Crime. Michaela sagt. Kennst du das? Michaela
ja,
sagt,
stimmt.
Ich kann Sonntage nicht leiden.
Stimmt.
Ist auch so eine randständige, etwas nervige Michaela.
Ich habe gerade aus der Post den neuen Sven Regner gefischt übrigens.
Oh,
Frankie und Freddy. Aber Element um den geht's heute nicht. Heute geht's um Heike Geißler. So.
Heike Geißler ist eine Autorin, die in Leipzig lebt. Sie hat verschiedene Romane vorgelegt. Letztes Jahr hat sie in dieser Hansa-Reihe den Text Arbeiten geschrieben. Sie beschäftigt sich viel so mit
das heißt,
Arbeitswelt.
Wo Altern auch erschienen ist von Helga.
Wie bitte?
Wo Altern auch von Helga.
Genau, Hansa genau, ist, ne? Genau.
Arbeiten, ja.
Arbeiten, Schlafen gibt's glaube ich.
Ja, und wohnen,
Sterben.
Wohnen.
Ja, verschiedene Tätigkeiten sozusagen. Gut, Heike Geißlers Debütroman hieß Rosa, ich glaube, der ist 2002 erschienen. Das ist jetzt ihr neuer Roman, Michaela Kohlhaas, und natürlich, es ist ein knallrotes Buch mit einem lackierten Schwert vorne drauf, orientiert es sich an der Novelle, an der bekannten Michael Kohlhaas von Heinrich von Kleist. Hier ist es aber eben kein Michael, sondern eine Michaela, die loszieht, durch die Lande zieht, und Dinge tut. Wie soll ich das sonst beschreiben? Ich lese vielleicht mal die erste Seite vor.
Genau, lies mal vor. Genau,
Thomas?
Sehr, sehr gute Idee.
Sehr gute Idee. Wenn ich ehrlich bin, wäre ich ihr lieber nicht begegnet. Ich hätte mir etliche Herausforderungen, Peinlichkeiten und Zumutungen lieber erspart. Hätte dann aber auch auf Spaß, auf Herzlichkeit, auf ihre Fülle, ihre Gier und Bescheidenheit verzichtet. Hätte sie nicht zugleich als Aufgabe und Freundin an mein Herz wachsen lassen können und würde sie und alles, was sie tat und tun und denken konnte, jetzt nicht schmerzlich vermissen. Für sie will ich denken, es gibt ein Leben nach dem Tod. Vielmehr, für mich will ich es denken und diese Zeit nach dem Tod als Ort verstehen, an dem sie wiederfinden kann. Niemand, der schon gestorben ist, möchte ich so gern, so dringend wiedersehen wie sie. Michaela Kohlhaas, die große Frau des Jahrhunderts, deren Lebenszeit nicht reichte, ihre volle Größe zu erreichen. Ich lese mal noch eine kleine Stelle weiter, das war jetzt hier ein Absatz. Michaela Kohlhaas kam vor etwas mehr als 40 Jahren in einer eiskalten Januarnacht zur Welt. Ihre junge und gezähmte Mutter, die sich immer weitere Kinder wünschen, aber nicht bekommen sollte, wollte den Arzt beißen und ihre Schmerzen verteilen. Sie winselte und schrie, während die Geburt der Kohlhaas dauerte und dauerte. Vehementer und lauter als in der Geburtsnacht ihrer Tochter war die Mutter ihr Lebtag nicht gewesen. Energischer würde sie nie werden. Die Kohlhaas wurde kurz vor Mitternacht in einem kalten und langen Monat geboren. Er würde ein halbwegs kurzes Leben vor ihr liegen, aber damit war bei ihrer Geburt nicht zu rechnen, etc., etc. Ich höre mal hier auf. Man hört schon den ganz besonderen Ton dieses Romans.
Das ist, geht so durch und hat etwas ja, klassisch Anmutendes, definitiv nicht Postmodernes, Modernes, wie auch immer. Erinnert dadurch halt schon an Heinrich von Kleist. Der Verlag, oder ist, glaube ich, hat das so betitelt oder untertitelt: Eine tollkühne Überschreibung der berühmten Novelle von Heinrich von Kleist. Überschreibung, das ist das Wort. Interessant, es gibt verschiedene, also der Ton erinnert irgendwie an Heinrich von, aber irgendwie vielleicht auch nicht. Manches ist dann doch auch anders, klar, es spielt in der heutigen Zeit. Was ich erstmal sehr interessant finde und sehr, sehr gut gewählt. Und trotzdem ist das bei aller, ja, diese Diktion, die zieht einen auch irgendwie rein. Das ist alles auch gut gemacht, würde ich sagen. Aber es ist ein spezielles Buch, bei dem man trotzdem irgendwie, habe ich mich wirklich permanent bei jedem Kapitel neu gefragt, will ich das jetzt eigentlich lesen? Was ist so besonders daran? Warum musste das jetzt so sein? Also wir treffen hier, um das kurz, ganz kurz zusammenzufassen, wie halt der Original Kohlhaas ist auch hier eine Hauptfigur, die sich fundamental gegen die Welt stellt. Aber hier, bei unserer Heldin, in diesem neuen Roman, in dieser Überarbeitung, ist das ein, natürlich noch viel fundamentaler. Es ist, dieser Frau ist eine Ungerechtigkeit geschehen, die aber nicht so speziell ist wie bei mich.
Ist ihr eine Ungerechtigkeit
geschehen? Ist, mal ganz kurz ist die Frage, genau, eigentlich kurz die Frage, sie zieht aus ihrer Wohnung und da ist so ein bisschen Gentrifizierung steht im Raum, wird da, irgendeiner, der viel dort besitzt, soll noch mehr besitzen, da wird so, klingt so ein bisschen an, dass vielleicht das Wohnen in Zukunft ein anderes sein wird, aber so richtig konkret ist die Gefahr vielleicht gar nicht. Also man fragt sich genau, warum geht die eigentlich raus und gegen was opponiert sie eigentlich? Dieses Fundamentale, wie hast du das aufgenommen?
Also erstmal vielleicht nochmal zur Grundkonstellation. Wir haben also hier diese Heldin, Michaela Kohlhaas, und wir haben aber auch eine Ich-Erzählerin, die hat man ja jetzt auf der ersten Seite schon gehört. Eine Frau, die Michaela Kohlhaas kennenlernt, und zwar auf dem Friedhof, wo Michaela Kohlhaas die stellvertretende Friedhofsverwalterin ist. In Leipzig spielt das Ganze, den Friedhof gibt es auch tatsächlich. Und Michaela Kohlhaas hört irgendwie einfach auf zu arbeiten und gibt alle ihre Aufgaben an ihren Stellvertreter und verlässt das bürgerliche Leben sozusagen. Ich habe keinen konkreten Grund gefunden, warum sie das tut, außer so eine Enttäuschung und Abkehr von der Welt und vom Leben. In der Novelle von Heinrich von Kleist ist es ja so, dass Michael Kohlhaas wirklich ein Unrecht widerfahren ist. Ihm werden ja irgendwie zwei Pferde weggenommen und gestohlen und so weiter. Und er schart ja dann so ein Heer um sich und zieht sozusagen brandschatzend durch die Lande. Das spielt ja im 16. Jahrhundert und die knüppeln und morden alles nieder, was sich ihnen in den Weg stellt. Und das ist aber hier nicht. Sie ist sehr einsam.
Überhaupt nicht.
Also Michaela Kohlhaas ist einsam. Es gibt einzelne Figuren, die ihr helfen. Und es gibt immer wieder Anklänge an die Novelle. Also beispielsweise ist ja der große Widersacher von Michael Kohlhaas ist ja der Tronka. Und hier gibt's halt auch die Tronkenburg. Das ist aber eine Kneipe sozusagen.
Genau, dieser Tronka ist aber...
ist so ein Galerist.
Galerist, der die
aufgekauft
aber
hat.
Aber habe ich das falsch gelesen? Aber auch vielleicht Immobilien-Mogul.
Ja, genau.
Das klingt so ein bisschen an, aber genau wie du sagst, es gibt keine konkrete Gefahr und das ist für einen gewissen Sinn auch manchmal faszinierend, diese Leerstelle, dass man als Lesender einfach noch wartet, da muss doch jetzt noch was kommen, vielleicht kommt das konkrete Unrecht, vielleicht ist es irgendwie, spielt es sich irgendwo ab, aber es kommt nicht. Und mit je länger ich das Buch gelesen habe, desto mehr hat mir das ein bisschen gefehlt, weil auch wenn sie gegen nichts Spezielles aufbegehrt, dann ist das in irgendeiner Form, habe ich mich gefragt, wirkt sie doch auch ein bisschen, in dem Moment tut es mir leid, dass es eine Frau ist, weil so soll es jetzt nicht rüberkommen. Sie wirkt aber dann teilweise in ihrem Begehrten, in ihrer Verlangen, sich allem entgegenzustellen, ein bisschen hysterisch manchmal.
Das finde ich jetzt nicht. Das finde ich nicht. Ich finde, sie weiß genau, was sie tut.
Ja.
Aber wir wissen nicht so genau, warum sie es tut. Ja. Also sie... ich kann mir das so bildlich so wahnsinnig gut vorstellen. Also sie lässt sich halt absichtlich auch komplett verwahrlosen. Sie zieht halt als erstes in so ein Schloss, wo jetzt ein Museum ist, was halt offenbar auch so ein kleines Schauplatz ist oder vielleicht sogar das erste, wo auch Michael Kohlhaas hingeht. Und sie schläft halt draußen. Sie besorgt sich dann so einen Planwagen, der bei einem Mann im Garten steht. Und dann kommt sie, zieht sie so ins Erzgebirge, also zumindest Erlabrunn. Das war mir ein Ort, oder es ist ein Ort, der mir vertraut war. Dort trifft sie interessanterweise auf die Schwester von diesem Tronka, die wiederum ganz anders aufgestellt ist und ihr auf jeden Fall hilft und sie unterstützt. Und dann kehrt sie halt auch zurück nach Leipzig und schläft dann da vor dem Hauptbahnhof. Sie besorgt sich ein Schwert und verliebt sich in den Schmied, wo sie dann aber sagt, naja, das ist doch jetzt vielleicht eine Schmiedin. Also es ist schon ein bisschen verrückt und vielleicht möglicherweise haben wir es nicht verstanden,
Thomas. Aber hattest du sie nicht im Literaturhaus?
Ja, und muss ich es dann trotzdem verstanden hinterher?
Wie war es denn da?
Das war interessant, aber ich kann jetzt nicht sagen, dass ich da die Antwort auf die Frage, warum macht sie das alles, bekommen habe, sondern haben sehr viel über Aufbegehren und über Unrecht und so weiter gesprochen, aber es war interessant, aber es hat mich noch ein bisschen ratlos zurückgelassen.
Hat dich auch nicht erleuchtet. Es ist ein bisschen, also Dennis Scheck hat es das Buch der Stunde genannt, so immerhin. Für mich
Dennis
ist...
Dennis Scheck das macht,
ja, wenn Dennis Scheck, das jetzt auch. Nee, aber die Frage ist halt diese Totalität. Das ist, ich habe dann am ehesten mich darauf mit mir selbst geeinigt, es muss natürlich irgendwie der Kapitalismus sein.
Ja, so. Es ist was Großes.
Es ist was ganz Großes, aber wo führt es am Ende eigentlich hin? Sie bewirkt gar nichts.
Wir nehmen jetzt nichts voraus, wenn wir sagen, dass sie stirbt am Ende, weil das steht schon auf der ersten Seite, dass sie sterben wird. Ne? Aber wir denken auch, warum eigentlich? Also was halt so interessant ist, ist, wie sie auf die Menschen wirkt. Also da kann man sich eigentlich so ein bisschen an die Nase fassen. So. Weil sie ist halt dann schon so ein bisschen so ein Ungetüm. Also sie wickelt sich in irgendwelche Decken und sie hat dann ja auch so eine komische Verkleidung mit so einem Wikingerhelm und die Hörner zeigt, ein Horn zeigt nach oben, das andere nach unten. Und dann hat sie ja auch keine Möglichkeit mehr, sich zu waschen und sie hat auch keinen Bock drauf. Also sie stinkt dreckig.
Wie Sau. Und das ist wirklich für mich, das ist was mir am meisten gemerkt habe. Ich habe dieses Buch lag dann da, ich habe es dann nicht am Stück gelesen und hatte dann schon dieses Buch gestunken, so gefühlt. Und ich habe mir dazu notiert, sie ist die stinkende Kohlhaas, der alles stinkt. Ja, aber was stinkt ihr alles? Okay, wir haben gesagt, Kapitalismus ist man, sie möchte einfach nichts mehr wollen und so weiter und so fort. Nur, was ich so ärgerlich finde, ist, es wäre natürlich langweiliger, wenn sie jetzt eine Partei gründen würde, um irgendetwas zu verbessern. Irgendeine antikapitalistische Partei, kapitalistische Partei oder so irgendwas. Dann wäre es vielleicht ein langweiligeres Buch. So hat die Autorin schon etwas richtig gemacht. So wie wir jetzt drüber reden. Das Buch ist nicht uninteressant, weil es so viel Leerstellen lässt. Aber diese Figur hat einen dann auch ein bisschen verärgert. Sie geht dann irgendwann, ist in dieser Schrebergartenkolonie.
Ja, das ist auch interessant, ne? Wie die Leute da auf sie reagieren. Ja. Also die Erzählerin, also die Ich-Erzählerin hat irgendwie immer das Bedürfnis, sich was zu kaufen. Die hat aber ganz, also die stelle ich mir immer ein bisschen wie Heike Geißler vor. Sie hat relativ wenig Geld, ist auch so eine Künstlerinnen-Existenz und hat aber irgendwie so das Bedürfnis nach Eigentum und kauft sich dann so eine kleine verschrottete Gartenlaube, die offenbar vorher von irgendwelchen Kriminellen bewohnt wurde, die da irgendwie Hehlerei betrieben haben mit Autoteilen und sonst was allen. Und da lässt sie dann Michaela Kohlhaas wohnen. Und aber die anderen, man kennt ja, der Deutsche Schrebergarten ist einer der härtesten Orte
auf jeden Fall.
Dieser Welt. Also die Nachbarschrebergärtner finden das gar nicht witzig, dass da diese Frau einzieht und fordern sie immer auf, da irgendwie den Rasen zu mähen und die Hecke zu machen und sonst was alles.
Ich finde diese Schrebergarten-Nazi ist ganz schlimm. Diese Gau-Blockwarte da und wie auch immer. Aber das Komische ist halt, oder das Interessante, ein bisschen kann man sie verstehen. Weil man würde, wenn da so eine verwahrloste Frau kommt, von der man, die sich natürlich auch überhaupt nicht mit jemandem gemein machen möchte, die sucht überhaupt keinen Anschluss, muss sie auch nicht wirklich suchen, aber sie ist auch sonst nicht wirklich leutselig. Und dann kann man das ein bisschen verstehen. Und das ist der Punkt. Man Also ich kann nicht sagen, dass ich Michaela Kohlhaas jetzt gemocht hätte.
Aber sag mir mal, kannst du mir mal bitte erklären, schon in diesem ersten Abschnitt steht hier Michaela Kohlhaas, die große Frau des Jahrhunderts, deren Lebenszeit nicht reicht, ihre volle Größe zu erreichen. Und das kommt ja immer wieder, diese große Frau des Jahrhunderts. Ich verstehe das nicht. Warum? Was ist
ja,
da?
Man denkt,
weil sie sich aufnimmt? Man denkt
am Anfang natürlich, oder dachte ich sofort, die große Frau, geht es darum, ist es auch jetzt eine feministische Überschreibung?
Ja, das auf jeden Fall.
Das bestimmt, aber dann ist es eine sehr ungünstige, weil man, wie wir hier gerade sagen, es ist keine Identifikationsfigur. Und das ist übrigens, um mal vorzugreifen, das würde ich die Autorin fragen, warum musste und sollte es eine Frau sein? War das zu? Ja, natürlich nicht, aber sie soll mir das genau erklären.
Michael Kohlhaas gibt es ja schon.
Was würdest du sie fragen?
Ich wollte sie das fragen, warum ist das die große Frau des Jahrhunderts?
Genau, also geht in dieselbe Richtung, genau. Ich kann dir die Frage nicht beantworten. Okay. Ich habe so ein bisschen gelesen.
Wir lassen uns Leserinnenbriefe schicken.
Es steht ja nicht der große Mensch des Jahrhunderts, sondern die große Frau. Sie ist auch gedeckelt durch ihr Geschlecht, wie auch immer.
Aber es kennt sie doch eigentlich niemand. Es kennen sie ja nur die Leute, die da
ja, sie ist in dem
kurz
Moment,
mit ihr Kontakt haben und die Obdachlosen sie ist vom Bahnhof
Sie ist
und so.
Eine Projektionsfigur, sie ist eine Symbolfigur.
Sie ist eine Symbolfigur,
so ungefähr. Ja. Ich lese mal noch eine Stelle vor, die vor allen Dingen deutlich machen soll, dass ich die Prosa, die ich hier vorfinde bei Heike Geißler, dass die eigentlich natürlich auch wirklich sehr toll ist manchmal und dass die
auch sehr gearbeitet, ne? Also
ja,
das merkt man irgendwie. Da sitzt jedes Wort, also das ist schon toll.
Sie macht sehr viel mit Sprache.
Diese altertümelnde Sprache, genau. Sage ich mal, die aber trotzdem gendert, das fand ich so witzig.
Ja, genau, das ist faszinierend. Wir hatten von derselben giftigen Alltagsmilch getrunken. Ich trank sie weiterhin, trank sie so gut ich konnte. Seit 1989 ist das, Antje. Meinen Kindern weg, so viel ich konnte. Ich stellte Softdrinks und Süßigkeiten vor die giftige Alltagsmilch. Dazu Fragen und Gespräche. Die Kohlhaas gab den Weg frei. Da sie beiseite trat, und das war für Momente, aber es war doch für immer, ergoss sich ein Schwall. Es krachte starke Hitze auf mich ein. Dazu Aussichtslosigkeit und Groll. Ich sortierte nichts. Ich bellte in die Gegend. Ich buchte der Nachbarin einen neuen Parkplatz, weil ich den Planwagen nicht schon wieder transportieren wollte. Die Kohlhaas fühlte sich nicht verantwortlich. Soll ich das Ding zum Wertstoffhof bringen, fragte ich. Sie antwortete, das sei noch immer ihr Exoskelett, das habe sie mir doch schon mal gesagt. Ich müsse das selber entscheiden. Immer öfter legte ich das Telefon beiseite und beugte mich aus dem Badezimmerfenster, um den Planwagen zu sehen. Ich verteidigte ihn, damit die Nachbarskinder nicht darauf spielten. Ich sagte ihnen, sie sollten sich vorstellen, das sei ein fremdes Auto. Da dürften sie doch auch nicht rein. Als verböte ich dem Wind, einen Baum zu berühren. Genau, also ist wirklich eine betörende Prosa teilweise.
Können wir nochmal über die Beziehung zwischen der Ich-Erzählerin und Michaela Kohlhaas sprechen? Was ist das ganz genau? Also die lernen sich kennen. Ich glaube, die Ich-Erzählerin hat so ein bisschen Mitleid und möchte sich eigentlich gerne kümmern. Und es gibt dann ja auch immer diese Stelle, wo sie fast ihr nachfolgt. Ne?
Genau,
wo die Kohlhaas sagt, komm,
genau.
Und, komm doch mit.
Und sie setzt,
und sie setzt sich schon ins Auto, ja. Sie fährt auch los. Aber sie fährt dann wieder zurück,
sie
weil sie
immer,
sagt, genau. Ich habe doch Kinder.
Ja, das ist natürlich, das ist ja für mich relativ einfach, dass sie eben die ist dann doch noch, die doch noch funktioniert im Familienkontext als Mutter und Ehefrau und die dann eben sich selbst reguliert und das macht's die Totalverweigerin, Totalausbrecherin Kohlhaas eben nicht. Und sie hat aber diese Sehnsucht in sich manchmal und fühlt sich deswegen von dieser Frau angezogen.
Auch bei der sie mal alles hinter sich zu lassen.
Ja, bei der sie in Klammern aber auch immer wieder dafür sorgen möchte, dass sie sich mal wäscht. Und sie hat also diesen Impuls und dann stoppt sie sich doch in irgendeiner Form.
Ja, das Interessante ist ja, das hat da der Heike Geißler darauf hingewiesen im Literaturhaus, dass es sich ja nicht um eine Obdachlose handelt, also Michaela, sondern die hat ja eine Wohnung und die hat ja auch Geld. Die bezahlt ja auch irgendwie 500 Euro für diesen
Kreditkarte immer dabei,
Planwagen. Ja. Sie hat eine Karte, sie hat ein Handy, sie schreibt ja auch der Ich-Erzählerin immer mal Nachrichten, bis die sie dann mal blockiert, weil sie irgendwie dann doch die Verbindung kappen will. Aber das finde ich halt so interessant, so diese archaische Vorgehensweise, dieses Ich gegen die Welt und dann aber trotzdem so in der Moderne verhaftet zu sein. Also das macht irgendwie auch die Spannung aus, weswegen man das dann doch liest, obwohl man eben immer denkt, ja, was passiert denn jetzt?
Ich habe vorhin gesagt, dass ich halt irgendwie dann teilweise mal ein bisschen genervt war, aber ich bleib natürlich, weil eben nicht die große Erklärung kommt. Aber in Wirklichkeit bleibt man doch da am Ball, vor allen Dingen, weil es immer wieder zu Szenen kommt und man ist ein bisschen manchmal wie ein Voyeur dabei zuguckt, diese eine Szene, wo sie sich dann breitschlagen lässt, ins Fernsehstudio von so einem Regionalsender zu gehen. Erinnert dich dieser Roman an? Hast du sowas schon mal gelesen, dass jemand einfach aufbricht und geht?
Also mich erinnert es ein ganz klein bisschen an Die weite Wildnis von Lauren Groff, was ja übrigens meine Lieblingsschriftstellerin ist. Das spielt allerdings ja im 16. Jahrhundert und da geht es ja um so ein Mädchen, was fliehen muss, weil sie irgendwie zu Hause, weil die Verwandten sie umbringen wollen. Ich weiß jetzt nicht mal ganz genau warum, aber die hält sich dann halt auch die ganze Zeit im Wald auf und versucht zu überleben, mehr schlecht als recht. Und das haben wir ja hier so ähnlich und überhaupt haben wir ja auch dieses Bild als also der Wald einfach als das große Symbol der Romantik und die Bedrohlichkeit, aber gleichzeitig auch so der Schutz, den der Wald letztlich bietet, ne? Was da so kreucht und fleucht. Also irgendwie kann man da ja ganz vielleicht ein bisschen besser überleben als in der Großstadt. Stimmt,
interessante Assoziation mit Lauren Croft, die ich auch sehr gerne lese. Ich musste da an Peter Stamm denken, der auch mal einen Roman geschrieben hat, wo einer weg aufbricht und geht, sein Leben verlässt. Aber da war es ein bisschen anders als bei Frau Kohlhaas. Der war nämlich nicht liquide, weil er, soweit ich mich erinnere, einmal einfach seine Kreditkarte und alles zu Hause gelassen hat. Der wollte nirgendwo Spuren hinterlassen, auch nicht eben mit Zahlungsvorgängen.
Nee, das ist ja hier nicht so. Sie ist ja frei.
Definitiv. Geht, wie gesagt, auch ins Fernsehstudio. Möchtest du noch eine Stelle vorlesen?
Ja, ich habe noch so eine Stelle, weil die ich auch ausgesucht habe, weil ich da auch so ein bisschen die Fallhöhe zeigen wollte, die das hier hat. Das ist also mittendrin aus dem Kapitel Mai. Also vielleicht sollten wir noch sagen, dass das Buch nach den Monaten strukturiert ist. Also ein Jahr wird erzählt. Also das passiert im Mai. Sie wollte eine Mächtige sein, eine Göttin, eine in den Himmel fahrende Göttin, um das Kollegium zu fragen, ist es Gleichmut, was wie Gleichmut aussieht? Ist es Empathielosigkeit, was wie Empathielosigkeit aussieht. Sie wollte eine Göttin sein, die unter ihresgleichen auf den Tisch haute. Die Kohlhaas erwartete vom Himmel, sich als gerecht Verbündeter auszuschütten. Sie erwartete vom Himmel einen zielstrebigen Angriff. Sie war untröstlich und über die Zeiten der Demut weit hinaus. Und sie wusste nun, all ihre Demut war nicht mehr als ein Versuch gewesen, ein vorsichtiges Tasten, sich fragend, ob dem Himmel und ob den irdischen Institutionen zu vertrauen sei. Die Kohlhaas, eine dauerhafte Anfängerin in Sachen Demut, war längst keine Befürworterin der Demut mehr. Der Himmel musste sich endlich beweisen. Die Götter, so es sie gab und so sie Wert darauf legten, dass man weiterhin über sie erzählte und auf sie setzte, mussten sich beweisen. Jetzt musste das Strampeln um Anerkennung, Fortbestand, gerechter verteilt werden. Von diesem seine Schönheit und Gewalt ungerecht verteilenden Himmel. Huiuiui, sag ich mal.
Definitiv.
Die Frau Kohlhaas, die denkt ganz schön komplizierte Dinge.
Das ist so. Ja. Was nehme ich mit von der Lektüre? Dass ich ein bisschen weiß, warum ich mich nicht so oft ans Regal begebe und Klassiker rausziehe. Natürlich liegt es daran, dass ich gar keine Zeit dafür habe. Du kennst es auch. Aber manchmal ist es halt, ach ja, es ist, man liest gerne heutige Dinge und aber hier ist es eben auf intelligente Art und Weise, hat man hier so immer diese klassische Anmutung oder dieses, ja, man denkt ein bisschen an die Literaturgeschichte, wie auch immer, aber es ist trotzdem ein Buch von heute und aus dem Hier und Jetzt. Und genau, das nehme ich mit, dass vielleicht die Klassiker doch eigentlich wieder mal auch den Griff ins Literaturregal wert wären.
Also ich muss aber sagen, dass ich schon zu Michael Kohlhaas immer so eine gewisse Faszination hatte. Also auch so überhaupt diese kleistischen Charaktere, ja. Also auch Käthchen von Heilbronn beispielsweise, die sind so radikal. Ja. Und das finde ich eigentlich richtig gut. Und wenn ich noch eine Episode wieder mal aus meinem Leben erzählen
sehr
darf,
gerne.
Ist, dass ich, als ich noch sehr, sehr junge und kleine Studentin war und sehr bildungsbeflissen hier in Hamburg neu war, habe ich mal am Schauspielhaus eine, halte dich bitte fest, 24-Stunden-Lesung von Michael Kohlhaas mitgemacht, ich im Publikum natürlich, mit so verschiedenen Schauspielern und Schauspielerinnen und auch irgendwelchen Größen aus der damaligen Kulturlandschaft von Hamburg. Und ich habe auch durchgehalten. Das ging War das 24 Stunden oder 12 Stunden? Es ging sehr lange. Ich weiß es nicht mehr genau. Es war, glaube ich, 1992 und hörte morgens um 8 auf.
Ich wollte gerade sagen,
ganz stolz, dass ich die ganze Nacht durchgehalten habe. Ich glaube, es waren 12 Stunden. Ist ja auch eine Novelle.
Definitiv. Ist definitiv.
Was nehme ich mit? Ich nehme mit, dass ich. Ich finde dieses Buch gut. Ich weiß aber nicht genau warum. Ich finde diese Sprache cool. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, dass ich in meinem Kopf auf den Grund dieses Romans hier gekommen bin. Und der Besuch von Heike Geißler hat es mir nicht unbedingt aufgeschlossen.
Ich nenne das.
Ist das jetzt doof?
Nein, überhaupt nicht. So ist Literatur oft. Ich nenne das dann immer an so einer Stelle so eine Art von fruchtbarer, befruchtender Irritation. So geht's mir auch.
Ja,
Ich bin bei klaren 7 Punkten. Du wahrscheinlich auch, ne?
Ja, ich gebe auch 7 Punkte und ich frage mich, werden wir dem Buch wieder begegnen auf der Longlist?
Ja,
ich gehe mal davon aus,
kann
oder?
Gut sein, ja. Wenn Dennis Scheck schon sagt, das Buch der Stunde.
Hat Dennis Scheck was zur Longlist zu sagen?
Nein. Also, der will sie danach kritisieren, natürlich, wie alle.
Naja, das gehört ja zum guten Ton, dass
das
man erstmal sagt,
muss man,
was
das
für
muss
eine,
man tun.
Die schlimmste Longlist.
Genau, wir
aller
gucken
Zeiten.
Jetzt ein bisschen weit nach vorne, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Buchpreis sind wir noch lange nicht. Wir sind erst im Juni und das ist erst dann im September, Oktober.
Aber der Literaturbetrieb richtet sich schon darauf ein.
So ist es. Man guckt dann durchaus schon ein bisschen nach vorne, genau. Wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit und hoffen, dass ihr auch das nächste Mal mit dabei seid. Wir wünschen gutes Lesen. Tschüss.
Tschüss.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.